Ja, die wirklich schlechten Bausünden, die interessieren mich ja gar nicht, so muss ich gestehen. Ich bin ja ein großer Fan von gut gemachten Bausünden. Die schlechten Bausünden, also ich plädiere ja dafür, den Bausündenbegriff ein bisschen zu verschieben. Und die guten Bausünden sind die, die richtig wütend machen, die ins Auge springen, die Charakter haben. Also bei denen man sich sofort fragt, was ist hier passiert? Wer hat das genehmigt? Wie konnte das, wer hat das entworfen und so weiter? Und bei diesen Sachen sind sich die meisten Leute ziemlich schnell einig, die springen einen eben so an. Die schlechten Bausünden hingegen, das sind die, die eigentlich mehr oder weniger unsichtbar sind. Also die treten vor allen Dingen in der Summe auf. Die machen unsere Städte, die verwandeln unsere Städte zu Einheitsbrei. Die sind an allen Einfallstraßen, Ausfallstraßen, Hauptachsen, Ringstraßen, überall zu finden, zu Hunderten, zu Tausenden. Sie verwandeln unsere Städte zu Einheitsbrei. Und wenn man sich so im Einzelnen so eine Bausünde vornimmt, kann man sich gar nicht so richtig drüber ärgern, weil das Auge irgendwie abrutscht. Also sie von so einer banalen Langeweile, dass sie eigentlich die echten Bausünden sind. Also das ist eigentlich das, was wir verhindern müssen.
Ich bin ehrlich gesagt so ein kleines bisschen auch gestolpert über diesen Begriff, weil gut und dann die Sünde, das hat sich für mich so ein kleines bisschen widersprochen. Was finden Sie denn, kennzeichnet wirklich so eine richtig gute Bausünde?
Eine gute Bausünde, die zeugt von Mut, von Bildqualität. Ja, die haben Bildqualität. Oft kann man sie schon daran erkennen, dass der Volksmund ihnen Spitznamen gegeben hat. Also da gibt es das Elefantenklo oder die rosarote Waschmaschine oder ja, den Tausendfüßler damals in Düsseldorf. Das sind Bilder tatsächlich. Und die haben eine Bildqualität. Das heißt, wenn man sie einmal gesehen hat, dann kann man sie eigentlich immer verorten. Die vergisst man so schnell nicht wieder. Das ist eigentlich etwas, wovon ja auch gute Architektur träumt. Also eigentlich alle Architekten träumen davon, etwas mit Bildqualität zu erzeugen. Es ist aber relativ selten, dass das geschieht.
Welches Gebäude finden Sie denn zum Beispiel richtig gut gelungen? Wo würden Sie denn sagen, davon kann es meiner Meinung nach wirklich sehr viel gerne mehr geben?
Ich bin tatsächlich bekennender Fan vom Berliner Hauptbahnhof. Da gehöre ich zu den wenigen. Also über den ärgern sich ja viele. Den finde ich grandios, wirklich. Der gefällt mir sehr, sehr gut, weil das Thema Bahnhof hier komplett neu interpretiert worden ist. Und der sieht eigentlich so aus, wie ich mir als Kind das Jahr 2000 vorgestellt habe, mit diesen übereinander gestapelten Landschaften.
Geht in alle Richtungen, in alle
Genau.
Himmelsrichtungen, oberirdisch,
Man
unterirdisch,
kann
erstreckt sich
komplett
überall hin.
durchgucken, von der obersten Etage bis in die Tiefgarage. Man sieht in alle Richtungen Bewegung und Dynamik und Menschen und alles wuselt durcheinander. Das ist so eine wunderbare Verdichtung. Also mir gefällt er sehr, sehr gut.
Im Endeffekt ist das natürlich auch eine Entscheidung letztendlich, die städtebaulich getroffen wurde. Wie können denn Städte zum Beispiel die Gestaltung von Gebäuden im Sinne des Stadtbildes, dass es letztendlich gut aussieht, steuern?
Ja, es gibt ganz viele Steuerungsmöglichkeiten. Also grundsätzlich geht das über die Architekturpolitik, es geht über Gestaltungssatzungen, es geht über Gestaltungsbeiräte. Also es gibt schon Steuerungsmethoden, aber ich finde, das aller Wichtigste ist die baukulturelle Bildung. Das ist das, was jahrzehntelang in Deutschland vernachlässigt worden ist. Wenn eine baukulturelle Allgemeinbildung in unserer Gesellschaft Einzug hält, dann sind wir auch viel eher in der Lage, uns zu wehren. Wir sind viel eher in der Lage, uns zu beteiligen an Bauprozessen, die unser eigenes Umfeld betreffen, sind viel kritischer. Und das ist eigentlich das, wofür ich mich stark mache. Das ist das, was hinter meiner Bausündenleidenschaft steht. Ich kämpfe für bessere Architektur, für eine bessere Baukultur und für mehr Beteiligung und baukulturelle Bildung.
Sie haben mir eben auch schon ein paar Beispiele reingeworfen, was es denn so für Bausünden zum Beispiel geht, die mal gut, mal schlecht angesehen werden können. Ist das denn überhaupt möglich eigentlich, dass ein Gebäude wirklich so als objektiv hässlich wahrgenommen werden kann?
Nein, bei mir ist es ja sowieso so, dass ich ein großer Fan von diesen gut gemachten Bausünden bin. Ich bin bei diesem Begriff Bausünde geblieben, weil ich mich damit verständlich machen kann. Jeder weiß sofort, was damit gemeint ist und hat ein Bild im Prinzip vor Augen. Und ich muss dazu sagen, ich habe damals als Bausündenhasserin begonnen, Bausünden zu sammeln und bin sehr schnell eines Besseren belehrt worden, habe sehr schnell festgestellt, dass Bausünde nicht gleich Bausünde ist, dass es ganz viele unterschiedliche Kategorien gibt, dass jede Bausünde eine ganz eigene Genese hat. Und dann habe ich irgendwann auch festgestellt, dass diese Bausünden durch die Betrachtung so eine ganz ureigene Schönheit gewinnen und einen ganz ureigenen, eigenwilligen Charme, der aber wirklich erst in der Betrachtung entsteht. Und insofern haben die für mich ihren Schrecken verloren. Also wenn ich von gut gemachten Bausünden spreche, dann ist es etwas, was in der Hierarchie recht weit oben rangiert. Also direkt nach der guten Architektur kommt die gute Bausünde und dann die mittelmäßige Architektur, die schlechte Architektur und dann ganz unten die schlechte Bausünde.